Deutschlandfunk, kontrovers.
Sie haben das eben in unseren Nachrichten gehört. Die Große Koalition hat in der Nacht beschlossen, auf das Elend und die Not in den griechischen Flüchtlingslagern zu reagieren. Deutschland will sich an einer sogenannten Koalition der Willigen in der EU beteiligen, die insgesamt etwa 1.000 bis 1.500 besonders schutzbedürftige Kinder aufnehmen will, so heißt das. Schwer erkrankte Kinder oder Unbegleitete, die jünger als 14 Jahre sind. Kinder, die sich bereits in Flüchtlingslagern auf griechischem Boden aufhalten. Das gilt also nicht für die Menschen, die der türkische Präsident Erdogan an die griechisch-türkische Grenze gelockt hat, mit dem Versprechen, die Ausreise nicht mehr zu behindern. Dort unterstützt die EU ausdrücklich das gewaltsame Vorgehen Griechenlands, das Tränengas einsetzt, Schlagstöcke, von Schüssen ist sogar die Rede, um die Flüchtlinge am Grenzübertritt zu hindern. Die EU-Innenminister haben sich mit Griechenland solidarisch erklärt, man unterstütze die Maßnahmen, um die Grenzen der EU zu schützen, Maßnahmen, zu denen zum Beispiel auch die Aussetzung des Asylrechts gehört, vorübergehend zumindest. Bleiben europäische Werte da jetzt auf der Strecke? Was ist aus der Willkommenskultur geworden, für die sich Deutschland einst gefeiert hat? Oder wäre die Aufnahme weiterer Menschen ein Anreiz für neue Fluchtbewegungen? Grünes Licht für Stacheldraht und Tränengas, ist Merkels Flüchtlingspolitik am Ende? Das ist heute unser Thema in Kontrovers mit Martin Sagatta am Mikrofon. Und unsere Gäste sind uns heute alle aus unserem Hauptstadtstudio zugeschaltet. Luise Amtsberg ist die flüchtlingspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen und hat, das werden wir auch gleich hören, ganz andere Vorstellungen als Josef Oster. Er ist CDU-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Innenausschuss. Und Robin Alexander ist mit dabei, der stellvertretende Chefredakteur Politik der Zeitung Die Welt. Ein ausgewiesener Experte bei unserem Thema heute, denn er ist auch der Autor des Buches Die Getriebenen, Merkel und die Flüchtlingspolitik. Report aus dem Innern der Macht, in dem er beschreibt, wie es 2015 zu der Entscheidung gekommen ist, die Grenze nicht zu schließen und Hunderttausende Flüchtlinge nach Deutschland einreisen zu lassen. Herr Alexander, Frau Amtsberg, Herr Oster, schönen guten Morgen nach Berlin.
Guten Tag.
Ja, schönen guten Morgen.
Und als Hörerin oder Hörer können Sie sich natürlich auch einbringen, wie immer unter unserer kostenfreien Telefonnummer 00800 44644464. Ich wiederhole noch einmal 00800 44644464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und damit wollen wir die Diskussion jetzt auch beginnen mit den Ersten, die sich heute Morgen schon bei uns gemeldet haben, zur Frage: Grünes Licht für Stacheldraht und Tränengas, ist Merkels Flüchtlingspolitik am Ende?
Klaus Peters, Köln. Natürlich ist diese Politik von Angela Merkel zu Ende. Sie hat noch nie funktioniert. Alle reinlassen ohne Kontrolle ist ein Unding. Und ich kann nur die Griechen beglückwünschen und unterstützen, dass sie unsere Grenzen schützen, weil das machen sie.
Bornemann, schönen guten Morgen aus Dresden. Ich habe den Eindruck, dass wir im Grunde genommen die gleiche Situation haben, wie wir sie schon mal vor Jahren hatten. Die einzige mögliche Hilfe wäre, direkt vor Ort die jeweiligen Flüchtlingslager entsprechend auszustatten, dass dort eine menschenwürdige Unterbringung möglich ist.
Inge Hoffmann, München. Ich finde nicht, dass die Flüchtlingspolitik am Ende ist. Ich finde richtig, dass Deutschland jetzt Flüchtlingskinder aufnehmen will, weil wenn wir auf die anderen warten, dann warten wir wahrscheinlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag.
Gausche, mein Name aus Ribbesbüttel. Man mache sich nichts vor. Unbegleitete Kinder gibt es nicht. Sie werden vorgeschickt und sind auch eine Art Erpressung mit dem Kalkül, Eltern und Verwandte nachfolgen lassen zu können.
Carlos Markus aus Stuttgart. Diese ganze Flüchtlingspolitik von der Frau Merkel nach dem Motto, wir schaffen das, ist von vorne bis hinten total gescheitert. Ja, Herr Erdogan hat sich schon wieder erpresst. Die einzigste Gewinner in dem ganzen Drama, das wird bei den nächsten Wahlen wieder mal einmal die AfD sein.
Das ist eine gesamteuropäische Angelegenheit und immer konzentriert sich dann auf Deutschland. Auch wenn wir jetzt schon wieder ausgrätschen oder vorbrechen als Deutschland, das finde ich kein gutes Signal. Das sollte dann gesamteuropäisch gelöst werden. Deutschland hat schon das meiste geleistet.
Deutschland sollte also nicht vorpreschen, auch nicht bei der Aufnahme von Kindern, sagt diese Hörerin am Ende. Dieser Beschluss der Großen Koalition aus der Nacht, sich an einer Koalition der Willigen zu beteiligen und Kinder aufzunehmen, insgesamt so 1000 bis 1500 Kinder. Luise Amtsberg, flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion. Geht dieser Beschluss für Sie zumindest in die richtige Richtung?
Ja, also im Prinzip ist es ja die Wiederholung dessen, was wir letzte Woche schon wussten. Nur, dass Horst Seehofer da noch 5000 Menschen gefordert hat sozusagen. Jetzt sind wir bei 1000 bis 1500. Das ist ja erstmal ein Vorschlag der Koalition, der unterbreitet werden soll anderen EU-Mitgliedstaaten. Insofern muss man gucken, wo man da am Ende landet. Aber wir haben auch gesagt als Grüne Bundestagsfraktion und das letzte Woche ja auch im Bundestag deutlich gemacht mit einem Antrag, dass es wichtig wäre, dass Deutschland jetzt ein großzügiges Kontingent beschließt, um andere europäische Staaten zu motivieren. Das heißt, mein Hauptproblem mit diesem Ergebnis jetzt ist vor allen Dingen, dass man wieder auf die europäischen Staaten wartet, auf andere. Das ist eine Situation, die wir im Prinzip die letzten 5 Jahre schon beobachten und haben. Wir hätten uns gewünscht, dass man da klarer auch sagt, was will eigentlich die Bundesrepublik und was ist sie auch bereit, ohne andere europäische Staaten zu leisten, weil das Warten ist für die Menschen, die dort gerade betroffen sind in den Hotspots auf den griechischen Inseln, einfach eine zu hohe Belastung.
Stichwort Großzügigkeit. Josef Oster von der CDU. Die Skepsis, der Ärger über die Flüchtlingspolitik von Frau Merkel, der war ja eben bei unseren Hörern auch wieder zu spüren. Jetzt wird ihr Fraktionschef Brinkhaus zitiert. Die Menschen in Deutschland, die wollten keine Flüchtlinge mehr. Ist es vorbei mit der Großzügigkeit in der Flüchtlingspolitik?
Also davon kann gar keine Rede sein. Also ich glaube, es ist eine Situation, die uns alle tief bewegt. Die Bilder, die wir dort sehen von der Grenze, von den griechischen Inseln, das sind Bilder, die wir alle nicht sehen wollen und die uns alle tief bewegen. Zumindest diejenigen, die ein Herz haben, lassen solche Bilder nicht kalt. Und die Hilfsbereitschaft ist ja nach wie vor groß. Und wenn davon die Rede ist, dass die Flüchtlingspolitik am Ende ist, die Merkel seinerzeit installiert hat, dann teile ich diese Einschätzung auch nicht. Es sind in diesen Jahren rund 1,8 Millionen Menschen nach Deutschland gekommen, die hier Zuflucht gefunden haben. Also von daher kann man nicht sagen, das ist irgendwie zu Ende, sondern diesen Menschen haben wir geholfen. Und auch aktuell, wenn man die aktuellen Zahlen sich anschaut, dann kommen durchschnittlich jeden Tag 400 Menschen nach Deutschland, die hier Zuflucht finden. Also von daher kann, glaube ich, gar keine Rede davon sein, dass Deutschland nicht mehr helfen will und nicht hilft.
Robin Alexander, Sie verfolgen das ja sehr genau, haben das 2015 sehr detailliert beschrieben. Wie schätzen Sie das heute ein? Ist die Stimmung umgeschlagen? Hat man aus 2015 gelernt?
Die Stimmung ist ja eigentlich schon mit dem Jahreswechsel 2015-2016 umgeschlagen, mit der Kölner Silvesternacht. Ich würde gerne wegkommen von dieser Stimmung, weil da geht es um Asylrecht. Und ein Recht kann nicht nach Stimmung vergeben werden. Das ist, glaube ich, ein Kernproblem der deutschen Flüchtlingspolitik, dass wir immer schwanken zwischen diesen, Herr Oster sagte auch gerade wieder, die Bilder können wir nicht sehen und die Stimmung und das Herz. Wer ein Recht auf Asyl hat, der muss das doch bekommen. Das kann überhaupt keine Frage sein.
Aber das ist ja ausgesetzt im Moment an der griechischen Grenze. Also Griechenland hat das, ich glaube, für 4 Wochen erstmal vorerst ausgesetzt.
Exakt. Ja. Und deshalb ist auch ihre Startfrage war ja, ist die Politik von Frau Merkel am Ende die Flüchtlingspolitik? Frau Merkel hat ihre Flüchtlingspolitik ja mehrmals gewechselt. Wenn Sie die Politik meinen, die, glaube ich, viele Hörer noch vor Augen haben, des September 2015, dann ist die Politik sicherlich gescheitert. Aber was die Griechen machen, jetzt aktuell, ist das, was Erdogan 2015 tun wollte. Erdogan hat damals gesagt, ich habe eine EU-Außengrenze, ich lasse einfach niemanden mehr rein, was in der Tat völkerrechtswidrig ist. Und diese Politik haben die Griechen jetzt übernommen. Die haben für einen Monat, nehmen die einfach keinen Asylantrag mehr an, die schicken die Leute einfach zurück. Das nennt man als Fachterminus Pushbacks. Und egal, wie man dazu steht, das ist das, was Erdogan 2015 wollte. Damals hat Deutschland gesagt, das geht alles gar nicht. Jetzt sagt Frau Merkel nichts und Frau von der Leyen begrüßt das, unterstützt das, spricht von Solidarität. Und Herr Laschet, der wahrscheinliche nächste Kanzlerkandidat der Union, sagt, er schickt Polizisten aus NRW an die Grenze, die Griechen unterstützen.
Herr Oster, was sagen Sie dazu? Also Deutschland nimmt das hin, erklärt sich solidarisch mit Griechenland, auch dann mit der Maßnahme, dass das Asylrecht da ausgesetzt wird. Was sagen Sie dazu?
Also es ist unbestritten, eine drastische Maßnahme zu sagen, für einen Monat ist es dort nicht mehr möglich, einen Asylantrag zu stellen. Aber klar ist eben auch, dort findet ein Angriff auf die griechische Grenze statt, ein Angriff sozusagen auf die EU-Außengrenze, ein Angriff perfiderweise mit Menschen in Not, die dort gezielt hingeschickt werden. Und wenn eine solche Situation stattfindet, dann muss sich ein Land auch wehren können. Und genau das tut Griechenland im Moment mit der Unterstützung der Europäischen Union. Und das ist eine, wie ich finde, entscheidende Frage für das gesamte Fundament der Europäischen Union. Das habe ich letzte Woche auch im Deutschen Bundestag gesagt. Wenn wir hier jetzt nicht Linie halten, hat diese Thematik Potenzial, die gesamte Europäische Union ins Wanken zu bringen. Und deshalb ist es so wichtig, dass Griechenland Unterstützung erhält und dass Griechenland dort diese Grenze sichert.
Mhm. Frau Amtsberg, gehen Sie damit, ein Angriff auf die oder auf die Europäische Union überhaupt, sagt Herr Oster. Und jetzt seien eben dann auch solch drastische Maßnahmen zumindest für eine Übergangszeit nötig. Gehen Sie damit?
Da gehe ich natürlich nicht mit, das wird auch keinen überraschen. Ich finde, wenn man sich die Bilder anguckt, dann weiß man, dass es kein Angriff auf die EU-Grenze ist, sondern erstmal ein Angriff auf die Menschen, die dort sind, und zwar von beiden Seiten. Ja, Erdogan, der sie zum Spielball seiner Interessen gemacht hat, unter falschen Versprechungen auch infrastrukturell unterstützt dorthin gebracht hat. Und die Europäische Union, die an der Stelle jetzt ja gemeinschaftlich, wie wir wissen, seit letzter Woche, das Recht außer Kraft setzt. Und dieses Recht, muss man auch mal ganz klar sagen, ich habe es eingangs schon erwähnt, man muss seine Grenzen schützen, natürlich. Aber sie muss eben auch durchlässig sein für die Menschen, die Schutz suchen. Und man muss eine Verhältnismäßigkeit an den Tag legen. Und also mit Wasserwerfern, Tränengas und Gummigeschossen auf Schutzsuchende zu schießen, ist verhältnismäßig, absolut unverhältnismäßig. Und deshalb kann ich da natürlich nicht mitgehen. Was mir völlig fehlt in der Debatte, und das ist wirklich ein Drama, also das sozusagen auch nochmal die Handlungsunfähigkeit derzeit dokumentiert, ist die Frage, wie geht man eigentlich um mit dieser einseitigen Aufkündigung des Deals, den man mit Erdogan gemacht hat seitens der EU. Im Innenausschuss vergangene Woche wurde ganz klar gesagt, man hält weiter an dieser Vereinbarung fest. Man sieht sie auch gar nicht aufgekündigt. Also die Bundesregierung negiert, dass da irgendwas aufgekündigt wurde. Das heißt, da stellt man sich doch ernsthaft auch die Frage, wie sollen das jetzt weitergehen? Tun sich riesengroße Fragezeichen auf. So. Aber abseits davon, es ist auch völlig klar, es gibt ein System, ein Rechtssystem, das uns dieses Vorgehen an der griechisch-türkischen Grenze untersagt. Und wir tun es trotzdem. Insofern an Europas Grenzen wird eben nicht nur eine Grenze verteidigt, sondern auch die Werte. Und wenn das die Verteidigung der Werte ist, dann sieht es für Europas Zukunft dunkel aus.
Wie würden Sie sich das vorstellen, Frau Amtsberg? Was sollte man da machen? Grenzen auf?
Grenzen auf ist sicher keine Lösung, aber es ist klar rechtlich, dass die Menschen, die dort einen Asylantrag stellen, aufgenommen werden müssen und ein Asylverfahren bekommen müssen.
Die kommen im Moment gar nicht rüber. Also was würden Sie konkret vorschlagen?
Also in einem ersten Schritt würde ich sagen, braucht es Versorgungsstrukturen dort vor Ort. Es muss unbedingt die eskalative Gewalt der griechischen Regierung unterbunden werden. Es darf keine Unterstützung der anderen europäischen Staaten geben. Und es muss zwingend mit Erdogan gesprochen werden, wie man jetzt gemeinschaftlich für die Menschen, die dort sind, eine Lösung finden kann. Die kann in Aufnahme in Europa bestehen, die kann in einem geordneten sozusagen Wiederverbringen in die türkischen Kommunen bestehen, aber das kann auf jeden Fall nicht im Alleingang passieren. Also damit würde ich jetzt erstmal anfangen und dann muss ich natürlich grundsätzlich darüber verständigt werden mit der Türkei, wie es eigentlich weitergeht, denn eins ist auch klar, dieser Deal hat dazu geführt, dass er einseitig aufkündbar ist und Erdogan hat das immer angedroht, jetzt hat er es gemacht und wir reagieren darauf mit Gummigeschossen und Wasserwerfern. Also es braucht eine diplomatische Lösung, aber auch eine, die vor allen Dingen erstmal die Rechte der Schutzsuchenden selbst in den Blick nimmt.
Auf den Deal mit der Türkei kommen wir sicher im Laufe der Sendung noch ausführlich zu sprechen. Robin Alexander, wenn Sie vorhin gesagt haben, das Recht kann man nicht außer Kraft setzen, das müsste weiter gelten, also auch das Asylrecht. Was würden Sie jetzt vorschlagen aus Sicht Merkels, aus Sicht der EU? Wie sollte man an der griechischen Grenze sich im Moment verhalten?
Ach, ehrlich gesagt, ich habe ja das Privileg, als Journalist keine politischen Vorschläge zu machen. Mhm. Aber ich würde, damit wir die Situation vielleicht verstehen, glaube ich, muss man sortieren, weil bei den Hörern geht das alles, glaube ich, ein Stück weit durcheinander, weil es auch tatsächlich schwierig ist. Die Hauptflüchtlingskatastrophe passiert im Moment nicht da, wo die Kameras sind, sondern die passiert in Syrien. In Syrien gibt es eine Koalition von Assad-Leuten, also Regime-Leuten, von Iranern und von Russen, die gezielt syrische Menschen, die einer anderen Glauben oder anderen politischen Richtung anhängen, vertreiben. Und die stauen sich an der türkischen Grenze. Die kommen also gar nicht mehr in der Türkei rein. Das sind enorme Zahlen. Man spricht von 1 Million Leute. Das ist die kernhumanitäre Katastrophe, die wir erleben. Dann gibt es eine zweite Gruppe, die an der türkisch-griechischen Grenze ist. Die hat Erdogan da gezielt hingefahren in der letzten Woche, um uns zu erpressen. Das sind also Leute, die schon Jahre in der Türkei sind, die in Ankara waren, die in Istanbul waren, die in Lager waren, die auch versorgt waren. Und die sind Teil eines geopolitischen Machtspiels. Also Erdogan wollte erpressen, dass der Westen, nicht nur die EU, auch die NATO bemerkenswerterweise ihm zu Willen ist. Das hat die NATO abgelehnt, vernünftigerweise. Und er probiert jetzt aus, ob er uns da erpressen kann. Und dann gibt es eine dritte Gruppe von Leuten, die schon in der EU festsitzen, nämlich auf diesen griechischen Inseln und da jahrelang festsitzen unter grauenvollen Bedingungen. Und davon will die Bundesregierung jetzt vielleicht einen Teil von diesen 1500 Leuten holen. Das hätten wir aber schon vor 2 Jahren, vor 3 Jahren machen können. Das hat auch mit der eigentlichen aktuellen Flüchtlingskatastrophe da gar nichts zu tun.
Spannend ist ja, oder deswegen sind wir auf das Thema wieder gestoßen, deswegen ist es ja auch so wieder in die Schlagzeilen gerückt mit dem Vorgehen Erdogans da, was sich eben an der, diese Flüchtlingsgruppe 2, die Sie angesprochen haben, was sich da an der griechisch-türkischen Grenze tut. Die beiden anderen Punkte werden wir auch nicht außer Acht lassen, hoffe ich in der Sendung, dass wir dazu kommen. Jetzt wollen wir erstmal Herrn Schürp hören, der uns aus Münster angerufen hat. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, Herr Schürp, Ihr Anliegen bei diesem Thema?
Ja, was mich an der ganzen Diskussion beziehungsweise am ganzen Ablauf auch politisch sehr stört, ist die ständige Vermischung von Humanität und Politik. Das betrifft nicht nur die Grünen, aber die vor allen Dingen, denn es ist auch eine Art Erpressung, die Politik, die etwas klarere Vorstellungen hat, zum Beispiel an den Grenzen für Sicherheit zu sorgen, an den Außengrenzen meine ich, und die gleichzeitig, wenn die Politik dann nicht funktioniert, weil die einige europäischen Länder eben anderer Meinung sind, dass sie dann umschwenken auf den humanen Aspekt und damit eine Art Erpressung gegenüber diesem Ansatz installieren.
Kann man den außen vor lassen, diesen humanen Aspekt?
Den kann man nicht ganz vorlassen. Aber was eben von Herrn von der Welt, ich weiß jetzt im Moment.
Von Herrn Alexander, ja.
Von Herrn Alexander gesagt worden war, halte ich für richtig. Die größere Katastrophe ist ja politisch verursacht durch politische schwere Fehler, nämlich die findet in Syrien statt. Mhm. Und da haben wir das, wir haben es ja eigentlich mit den Folgen zu tun. Und deshalb sollte man zurückgehen zu einer Politik, die erstmal die Ursachen angeht und nicht gleich die Folgen versucht zu bewältigen.
Würden Ihnen jetzt viele sagen, das ist leicht gesagt, aber ja, was soll die EU da machen?
Ja, was sollte die EU machen? Was sollte die deutsche Außenpolitik, die völlig versagt hat? Der Herr Maas ist ein Totalversager auf seinem Posten. Und ich meine, dass eben die Gründe eigentlich auch darin liegen, dass wir keine Außenpolitik haben. Das bedeutet, dass man, wenn man die EU so immer wieder in die Pflicht nehmen will, aber keinen Schritt vorwärts kommt, dann halte ich diese Politik entweder für nicht mehr weiter verfolgbar oder sie müsste anders angesetzt werden.
Herr Schürp, dann danke ich für diesen Anruf. Und dann greifen wir diesen Punkt eben doch auf, den Herr Alexander eben auch als Stichwort Nummer 1 genannt hat oder als das größte Elend in dieser, der Ausgangspunkt dieser Flüchtlingskrise, dass der eben in Syrien ist. Herr Schürp eben hat die Bundesregierung bzw. den Außenminister als Totalversager bezeichnet. Herr Oster von der CDU, was macht die Bundesregierung da im Moment mit Syrien? Ich kann mich erinnern an den Vorschlag von Annegret Kramp-Karrenbauer, eine Schutzzone einzurichten. Da hat der Außenminister dann gleich gesagt, das sei absurd. In der Türkei hat er sich so geäußert. Was passiert da im Moment aus Sicht der Bundesregierung? Was ist da die Politik?
Also auf jeden Fall stimme ich Herrn Alexander zu, dass wir viel zu wenig den Blick dorthin werfen. Wir haben die Kameras an den griechischen Grenzen, auf den Inseln, dort kommen die Bilder her. Aber die Situation an der syrisch-türkischen Grenze findet in Deutschland viel zu wenig statt. Und dort liegt das eigentliche Problem. Und darum muss sich auch die deutsche Politik viel mehr kümmern.
Welche Einflussmöglichkeiten hat die deutsche Politik?
Ja, natürlich in erster Linie diplomatische. Und von daher ist die Rolle unseres Außenministers auch nach meiner Überzeugung keine optimale. Also dort wäre ein größeres deutsches Engagement durchaus wünschenswert und ist auch zwingend notwendig. Klar ist, das hätte schon vor Jahren stattfinden müssen. Natürlich, das muss man offen sagen, die europäische Politik hat im Syrien-Konflikt weitgehend versagt. Das muss man schlicht und ergreifend heute so einräumen. Und deshalb spielt die Europäische Union in Syrien eine kaum noch wahrnehmbare Rolle. Das darf uns aber nicht davon abhalten, es immer wieder zu versuchen und auch deutlich zu machen, wer denn dort die Ursachen setzt. Das ist Assad mit tatkräftiger Unterstützung von Russland, von Putin. Und er spielt hier eine sehr, sehr unsägliche Rolle im Syrien-Konflikt. Und das müssen wir deutlicher machen. Und natürlich gehören dazu auch Überlegungen, Russland auch nochmal mit dem Thema Sanktionen zu belegen. Also das ist die Schlüsselrolle, die Russland dort hat. Und die müssen wir auch in der deutschen und europäischen Politik wieder deutlicher machen.
Noch kurz, Frau Amtsberg, gehen Sie da mit?
Wir haben verschiedenste Forderungen zu Syrien und mehrfach diskutiert. Ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen. Also es ist zweifelsohne so, dass derzeit das Hauptleid sozusagen, also mit auch unfassbaren Bildern sich da abspielt an dem an der türkisch-syrischen Grenze, aber man muss eben auch sagen, das hat sich ja nun auch über die Jahre verändert. Ja, also wir haben eine Situation in Europa, die heißt, Griechenland ist alleine mit den Geflüchteten auf den Inseln. Wir haben eine Situation in der Türkei, über 4 Millionen Flüchtlinge in der Türkei alleine. Wir haben Anrainerstaaten, die massiv überfordert sind, auch sehr viele Flüchtlinge aufgenommen haben. So, das heißt, das ist ja auch etwas, was sich über die Jahre aufgebaut hat. Und jetzt sozusagen dort ist das einzige Problem, halte ich für falsch. Man muss das im Gesamten betrachten und da hat Herr Schürp ja tatsächlich einen Punkt. Das betrachten wir im Ganzen. Im Übrigen haben wir Grünen da viele Lösungen, nicht nur Humanität im Angebot.
Grünes Licht für Stacheldraht und Tränengas ist Merkels Flüchtlingspolitik am Ende. Das ist heute unser Thema in der Sendung Kontrovers. Nach den Nachrichten melden wir uns dazu gleich wieder. Weiter geht es mit Kontrovers heute zum Thema grünes Licht für Stacheldraht und Tränengas. Ist Merkels Flüchtlingspolitik am Ende? Wir wollen gleich wieder Hörer zu Wort kommen lassen, Hörer, Hörerinnen, die uns geschrieben haben. Einige stimmen da vielleicht. Ich glaube nicht, dass Frau Merkel eine Flüchtlingspolitik hatte. Mit ihrem berühmten Satz, wir schaffen das, wollte sie eine neue Flüchtlingspolitik anstoßen, hat aber nach der ersten Kritik das Feld den Hetzern der CSU überlassen, schreibt uns ein Hörer. Ein anderer schreibt dazu, ich bin entsetzt über die fremdenfeindlichen Stimmen, die sie als Einleitung gesendet haben. Ich bin weiterhin überzeugt, dass wir im Jahr 2015 genau das Richtige getan haben, dass uns das in keiner Weise geschadet hat und dass wir genauso jetzt wieder handeln sollten. Und eine Hörerin schreibt uns, es ist eine Schande. Fünf Jahre hat es die EU nicht hingekriegt, eine vernünftige Asylpolitik zu machen. Und den Herrn von der CDU würde ich gerne fragen, wie er behaupten kann, in einer christlich-demokratischen Partei zu sein und dann gegen die Aufnahme von Flüchtlingen ist. Die Frage ist vorgemerkt, aber erst einmal noch Herr Heppner aus Wiesenthal bei Lörrach. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Hallo. An die Hörer. Ich habe vor allen Dingen wichtige Bemerkungen zu machen zu UMAS. Also das Stichwort ist bei Ihnen ja schon gefallen. Unbegleitete minderjährige Asylsuchende. Und ich habe im Wiesental in Schönau direkt über ein Jahr lang in einer Erstaufnahmeeinrichtung für Jugendliche, genau solche Jugendliche, die jetzt im Gespräch sind, gearbeitet, die aus sehr verschiedenen Ländern kamen, also von Afrika, vor allen Dingen Westafrika, bis Somalia, Äthiopien, Eritrea, aber auch Afghanistan, Kurdistan und natürlich Syrien. Und ich denke, ich habe da sehr viele Erfahrungen gemacht mit denen. Also wir hatten ein kleines heruntergekommenes Hotel beim Belchen und in 2 Stockwerken maximal 23 Plätze für die Aufnahme. Und faszinierend ist es also, wie die sich unterschiedlich verhalten und was für Ratschläge man da geben könnte, damit die sich, die sind ja, man muss denken, die meisten kamen überhaupt zum ersten Mal in diese Welt, nachdem sie von Schleppern bis an die Schweizer Grenze gebracht worden waren und dann so hier läuft, jetzt kommt er auf deutsches Gebiet und dann eingefangen werden von deutschen Bundeszollbeamten. Und dann kommen die erstmal in ein Krankenhaus für eine Erstuntersuchung, 1-2 Tage, und dann wurden sie zu uns gebracht. Und die ganzen Probleme, die damit anfallen, sind bisher, also meines Erachtens, in der Öffentlichkeit kaum je beachtet worden, zum Teil überhaupt nicht.
Herr Hebner, Sie wollen sagen, man solle das unter Umständen nicht machen oder erst recht mit Ihren Erfahrungen, man solle das machen und diese jungen Leute sehr gut betreuen.
Ja, also es ist ganz, ganz wichtig, die Erfahrung zu berücksichtigen. Und was ein hervorstechendes Merkmal ist, ist wirklich seltsam. Sie sind alle irgendwie Smartphone-süchtig. Also kaum sind sie angekommen, packen sie entweder ihr eigenes Smartphone aus oder sie schließen sich in Gruppen, in denen man ihre Sprache versteht. Also
da würden sie sich von deutschen Jugendlichen ja und dem einen oder anderen von uns ja auch nicht...
Tag und Nacht beinahe wie an der Mutterbrust am Smartphone. Das hat natürlich für sie auch den Vorteil, dass sie über WhatsApp oder sonst wie mit daheim kommunizieren und mit ihren Angehörigen oder eben Musik hören oder so. Also das ist das Element, mit dem sie sich abschotten. Ja.
Herr Hebner, und Ihr Vorschlag jetzt für unsere Diskussion?
Was Ihnen eher schadet, weil Sie nicht die Augen öffnen und die Ohren für die Welt, die hier ist, weil sie keine zur Landschaft, zur Natur zum Beispiel oder so überhaupt keine Beziehung suchen, weil sie oft so eine Vollversorgermentalität haben, dass sie keine eigene Initiative entwickeln.
Also Herr Hebner, Sie sagen, darf ich Sie mal fragen, also Herr Hebner, vielleicht um auf den Punkt, Hallo Herr Hebner, hören Sie mich, vielleicht auf den Punkt zu kommen für unsere Diskussion. Sie haben uns jetzt die Schwierigkeiten geschildert, können Sie uns vielleicht noch mit 1-2 Sätzen sagen, andere Hörer warten auch noch, auf was Sie raus wollen? Sie fordern da eine bessere Betreuung für die Jugendlichen?
Ja, eine angepasste Betreuung. Vor allen Dingen, also gut betreut werden die meisten. Jetzt zum Beispiel sind ja auch viele Kapazitäten frei bei Betreuern. Das ist ja sehr heruntergefahren worden. Aber eine angepasste Betreuung wird Ihnen zum Beispiel auch mehr von unserer kulturellen Einstellung darlegen.
Okay.
Und vor allen Dingen finde ich zum Beispiel so altmodische Techniken, wie einen Brief nach Hause zu schreiben. Das habe ich in über einem Jahr nicht ein einziges Mal erlebt, dass wir das fertiggebracht hätten, die dazu zu bringen, dass sie das Weltpostsystem sozusagen auch mal mitbenutzen.
Wäre mit deutschen Jugendlichen vielleicht auch nicht ganz so einfach. Herr Hebner, ich bedanke mich für den Anruf. Nehme an, dass Ihnen die Runde da bei diesem Anliegen, dass alle drei dazu stimmen würden. Deshalb glaube ich, kann ich doch die Frage noch weitergeben an Herrn Oster, den CDU-Bundestagsabgeordneten in unseren Reihen. Da hatten wir ja vorhin die eine Hörerin, die geschrieben hat, sie wolle von Ihnen mal wissen, warum man, jetzt muss ich mal hier noch schnell das wieder raussuchen, den Herrn von der CDU würde ich gerne fragen, wie er behaupten kann, in einer christlich-demokratischen Partei zu sein und dann gegen die Aufnahme von Flüchtlingen ist. Was sagen Sie da? Herr Oster.
Also die Frage wird mir und wahrscheinlich vielen Kollegen ja im Moment oft gestellt. Wie gehen wir damit um?
Nach dem C.
Nach dem C. Und ich bin selbst auch Katholik, bin da auch aktiv. Also von daher ist das auch etwas, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, eben die Balance zu finden. Auf der einen Seite zwischen Humanität und auf der anderen Seite Ordnung. Beides ist nun mal notwendig, um diese Entwicklung zu steuern. Und das Thema Migration, das Thema Zuwanderung ist ja keines, was in 4 Wochen zu Ende sein wird oder in einem Jahr zu Ende sein wird, sondern das ist eine dauerhafte Herausforderung für Deutschland und für die Europäische Union. Und darum geht es, Wege zu finden, wie wir dauerhaft damit umgehen. Und da kann der Reflex, sobald eine Kamera irgendwo Menschen in Not filmt, dass dann sofort der Reflex kommt, die Menschen aufzunehmen, dauerhaft bei uns nicht funktionieren. Aber ich sage es nochmal, ich glaube, Deutschland muss sich nicht verstecken und muss sich nicht fragen lassen, warum tun wir zu wenig? Wir tun eine ganze Menge. Ich habe eben schon mal die Zahlen genannt. Im letzten Jahr 142.000 Asylerstanträge, die in Deutschland Zuflucht gefunden haben. Hinzu kommen rund 100.000 Menschen, die über den regulären Familiennachzug nach Deutschland kommen. Und das sind, wenn man es mal auf den Tag runterbricht, ich habe es eben schon mal gesagt, über 400. Und das ist eine gewaltige Herausforderung, die wir hier zu leisten haben. Und für mich geht es jetzt darum, klare Regeln zu haben, eine klare Linie zu haben, nach Möglichkeit europäisch. Alles andere wäre auch in die Europäische Union hinein das völlig falsche Signal. Und es geht darum, humanitäre Hilfe vor Ort zu leisten. Das muss sozusagen das Gebot der Stunde sein. Und auch dort tut Deutschland ja eine ganze Menge. Es ist gar nicht wahrgenommen worden, dass Deutschland vor wenigen Wochen für 10.000 Menschen Betten, Decken und sonstiges Material nach Griechenland geliefert hat. Auch das ist ein Zeichen von Humanität. Und deshalb, glaube ich, braucht die CDU sich vor dem Christlichsein nicht zu verstecken und auch nicht zu rechtfertigen. Mhm.
Frau Amtsberg, zumindest bei dem, was Herr Osterter zum Schluss gesagt hat, würden Sie sicher mitgehen. Wie ist das jetzt mit der unterschiedlichen Einschätzung? Hörer haben das vorhin gesagt, das klang ebenso durch. Die EU kann sich auch an der Grenze von Erdogan nicht erpressen lassen. Gehen Sie damit?
Ich kriege immer diese Frage. Wo sind die Gemeinsamkeiten mit der Union? Also ich möchte erstmal vorab schicken. Also Deutschland tut sehr viel, ja, aber wir müssen natürlich auch die Bevölkerungszahl gemessen an der Aufnahme zugrunde legen. Ja. Also in absoluten Zahlen nimmt Deutschland am meisten in der Europäischen Union auf. Gemessen an der Bevölkerungszahl liegt es sehr weit hinter Zypern, Malta, Griechenland, Luxemburg. Und dann kommt erst Deutschland. Was ich damit sagen möchte, ist, es gibt ein Ungleichgewicht und das geht nicht zu Lasten Deutschlands oder so, sondern zuallererst zu Lasten der Staaten an den EU-Außengrenzen. Und das liegt daran, dass wir ein System haben in der Europäischen Union, dass die Verantwortlichkeit eben dort in diesen Staaten liegt. Und das muss überwunden werden, unserer Auffassung nach. Wir wollen nicht jedes Mal um humanitäre Kontingente verhandeln müssen. Wir wollen nicht immer erstmal sehen, dass Griechenland scheitert bei der Versorgung von Geflüchteten, sondern wir wollen ein Verteilsystem, das alle gleich in die Pflicht nimmt. Wenn das nicht geht im gesamteuropäischen Kontext, dann eben mit Staaten der Willigen, aber mit einem Mechanismus, der länger trägt als nur über diesen Sommer oder die nächsten 3 Monate. Und das ist sozusagen die Aufgabe, die wir haben. Abseits davon natürlich geht es um die Fluchtursachenbekämpfung. Aber auch hier muss man doch ganz klar sagen, wenn man also sozusagen zugrunde legt, was da in der Türkei zum Beispiel gerade passiert, über 4 Millionen Geflüchtete, dann wissen wir doch, die Türkei nimmt weltweit übrigens am meisten Geflüchtete auf. Das ist doch klar, dass die Europäische Union da unterstützen muss. Ja? Da sind 500.000 Kinder, 40% davon nicht beschult. Das wird auch sozusagen in Zukunft ein Riesenthema bleiben. Was wir uns einfach wünschen, ist, dass man nicht in Form von Deals sich erpressbar macht, sondern sieht, dass die Türkei unterstützt werden muss, im Zweifel mit Resettlement oder ziemlich sicher mit Resettlement, das heißt einer geregelten, ordentlichen Aufnahme aus der Türkei nach Europa. Dann haben wir diese Überfahrten auf dem Mittelmeer vielleicht nicht in dem Maße und wir können sozusagen auch genau festlegen, wer kommt, können Familiennachzug organisieren und so weiter. Aber wir müssen auch finanziell unterstützen und zwar die aufnehmenden Kommunen und NGOs, die dort vor Ort tätig sind. Das wäre ein selbstbestimmtes Handeln, das einen nicht erpressbar macht durch Erdogan, sondern von Seiten der EU deutlich macht, wir sehen die Schwierigkeit in dieser Konfliktgemengelage und wir übernehmen Verantwortung und dafür brauchen wir keinen Deal, sondern das ist unsere humanitäre Verpflichtung.
Robin Alexander, warum funktioniert das nicht?
Also erstmal glaube ich, muss man hier faktisch ein paar Sachen richtigstellen. Es ist eine immer wieder gebrachte Legende, dass die EU-Außengrenzenstaaten so viel mehr leisten würden als Deutschland. Das stimmt nicht. Die Flüchtlinge sind auch nicht nach Griechenland gekommen, um in Griechenland zu bleiben. Die Leute wollen nach Deutschland. Also Erdogan ist heute nach Brüssel gereist und er hat vorher einen O-Ton gegeben. Liebe Griechen, die Leute wollen gar nicht bei euch bleiben, warum lasst ihr die nicht einfach durch? Griechenland hat auch früher immer viele Flüchtlinge gehabt, aber sie haben sie weitergeschickt zur Grenze über die Balkanroute zu uns. Ähnlich verhält es sich übrigens bei Italien mit den Bildern, die wir immer haben aus Lampedusa.
Aber ist ja das Gegenteil von Ordnung.
Die Italiener haben immer nie ein Asylsystem gehabt wie wir mit einem Verteilung über Königsberger Schlüssel bis in die letzte Gemeinde, sondern die Italiener haben immer, wenn ihre Lager voll waren, gesagt, hier ist der Zug nach Norden. Also es ist eine Legende, dass Dublin ein System war zu deutschem Nutzen und zum Schaden der Außengrenzen, weil der Außengrenzenstaaten, weil Griechenland und Italien haben sich ja nie an Dublin gehalten. Also das ist eine Legende, von der man, wenn man sachlich reden will, runterkommen muss. Und das Zweite ist, selbstverständlich hat die Türkei viele Flüchtlinge aufgenommen, aber Herr Erdogan hat damit auch ein Ziel. Ich erinnere mich noch 2013 zu Beginn des Bürgerkrieges, da waren wir mal mit Angela Merkel, da war ich im Pressetross dabei bei Erdogan, da hat er sich noch verbeten, dass Deutschland sich einmischt mit Hilfe. Weil Erdogan verfolgt damit ein geopolitisches Ziel. der übergeordnete Gedanke der Politik von Recep Tayyip Erdogan ist, einen kurdischen Staat zu verhindern. Das ist seine Priorität. Und er hat eine Riesenangst, dass die Kurden in Syrien ein geschlossenes Siedlungsgebiet bekommen. Und er hat die Vorstellung, dass er diese arabischstämmigen Syrer, die er da jetzt gesammelt hat, zurückbringt nach Syrien, und zwar in die Gebiete, wo vorher die Kurden waren. Das ist sozusagen Geopolitik mit Menschen. Das ist eigentlich eine ethnische Neusortierung der Landkarte, wie wir sie nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Und das muss man sehen. Das ist natürlich, ist es gut, dass er die in den Lagern versorgt mit enormer internationaler Hilfe. Aber er hat dabei einen Gedanken, den wir uns doch politisch, strategisch nicht zu eigen machen können. Auf keinen Fall.
Aber wir müssen uns fragen, wie man damit umgehen kann. Frage jetzt erst einmal an Gerhard Müntefering aus Berlin, der sich bei uns gemeldet hat. Guten Morgen, Herr Müntefering. Hallo. Leitung scheint nicht zu stehen. Nein, dann machen wir weiter. Also, wir waren jetzt bei dem Punkt, was Erdogan da in Syrien anstellt. Vielleicht an Herrn Oster deshalb auch die Frage. Annegret Kramp-Karrenbauer hat ja da den Vorschlag gemacht, man müsse auch mit deutscher Hilfe eventuell da auf eine Flugverbotszone drängen. Sich da irgendwie einmischen in Syrien, hatten wir vorhin kurz angesprochen. Der Außenminister Maas war dagegen. Ist das wieder aktuell?
Also wir müssen vor allen Dingen zunächst einmal wieder ins Gespräch kommen und als Deutschland auch mitreden. Ich glaube, das ist der erste Schritt, der mal wieder gelingen muss, dass wir mit der deutschen Politik, mit der europäischen Politik wieder mit den Akteuren, die in Syrien dort Krieg führen, ins Gespräch kommen. Alleine werden wir dort aus heutiger Sicht nichts ausrichten können. Und dort sozusagen als Deutschland mit unserer Bundeswehr alleine aktiv zu werden, das kann keine Lösung sein. Dafür haben wir die Möglichkeiten ja gar nicht. Aber dass sich die Europäische Union hier wieder einmischt, diplomatische Aktivitäten entfaltet, bis hin zu Vorschlägen, dort auch eine Waffenruhe zu kontrollieren und zu überwachen, das ist sicherlich eine Rolle, die ich mir für Deutschland sehr gut vorstellen kann. Und deshalb ist dieser Vorstoß gut, um Diskussionen auszulösen, um ins Gespräch zu kommen. Und so, dass sich daraus möglicherweise auch eine Lösung in unserem Sinne entwickeln kann.
Ein Hörer ist dran, Herr Pfeiffer aus Bernkastel jetzt. Guten Morgen.
Ja, guten Tag in die Runde. Ich begrüße alle.
Grüß Sie, hallo.
Ich bin gebeten worden, mich kurz zu fassen, weil ich so viele Punkte hatte, habe ich jetzt nur zwei ausgewählt.
Das ist nett.
Ja, mein erster Punkt wäre die gesamteuropäische Politik.
Das sind wir gerade dabei, ja.
Da wollte ich gerne anstoßen, dass immer wieder gesagt wird, wir brauchen eine gesamteuropäische Lösung. Diese wird es gar nicht geben. Diese wird es deshalb nicht geben, weil es Länder gibt, die nicht mitmachen wollen und auch nicht mitmachen brauchen. Die bekomme ich nicht mit ins Boot. Ich denke, es wird nur... Die Lösung, die jetzt vonnöten ist, das ist das, was ja jetzt auch, glaube ich, geplant ist, wirklich auch Menschen dort herauszuholen. Dann macht das Deutschland eben im Alleingang, so wie es dazu in der Lage ist. Aber ich würde nicht mehr von gesamteuropäischer Lösung geben. Das ist zu groß, das wird nicht klappen.
Mhm. Dann gebe ich das mal so in die Runde als Stichwort. Gesamteuropäische Lösung, was nach Meinung jetzt von Herrn Pfeiffer wieder auf den deutschen Alleingang hinausliefe. Robin Alexander, wenn man das als Flüchtlingspolitik insgesamt betrachtet, jetzt erhält Griechenland mit diesem harten Vorgehen gegen Flüchtlinge an der Grenze die Unterstützung der gesamten EU. 27 Innenminister haben sich dafür ausgesprochen. Hat sich der Ungar Orban, der ungarische Premierminister, hat sich der ungarische Ministerpräsident Orban mit seiner Abschottungspolitik in der EU durchgesetzt?
Ja, das muss man einfach mit einem klaren Ja beantworten. Die Griechen machen das, was Orban 2015 machen wollte, an einer EU-Außengrenze einfach dicht machen. Und das ist bedauerlich, weil damit tatsächlich das Asylrecht ausgesetzt wird. Und das geht nicht. Diese sogenannten Pushbacks, dass man also einfach Leute, die an der Grenze kommt, mit Polizei nimmt und über die Grenze zurückwirft, das ist völkerrechtswidrig. Das geht eigentlich nicht. Und das ist ja das Bedauerliche, weil der EU-Türkei-Deal, wie er angedacht war, sah ja, dass diese Leute noch ein Verfahren kriegen. Aber, und jetzt kommt ein wichtiger Kern, der immer nicht mitgesprochen wird, wenn sie das Verfahren verloren haben, wenn sie also kein Asylrecht bekommen haben, müssen sie auch zurückgebracht werden. Und die Griechen waren, da sie bis vor kurzem noch eine sehr linke Regierung hatten, nie bereit, Abschiebungen in die Türkei zu machen. Das war ja die absurde Situation. Erdogan hätte die Leute genommen, aber die Griechen haben sie nicht gebracht. Und wenn man ehrlich ist, wir in Deutschland haben ja auch Schwierigkeiten, unsere Abschiebungen durchzusetzen. Wir haben massig Leute, die ihr Asylverfahren verloren haben, die wir aber nicht zurückbringen können. Und daran scheitert doch auch die europäische Lösung, weil erklären Sie doch mal einem Bürgermeister in Polen, wir schicken dir Flüchtlinge, wir haben aber selber die Meinung, dass das gar keine Flüchtlinge sind. Also unsere eigenen Behörden haben festgestellt, die müssten eigentlich zurück, wir können sie aber nicht zurückbringen und jetzt bringen wir sie zu dir. Das wird niemals klappen. Dafür bekommen sie weder in Polen noch in Ungarn noch in Rumänien und ehrlich gesagt auch nicht in Frankreich eine gesellschaftliche Mehrheit. Das kann man vergessen.
Herr Pfeiffer, ich hoffe, Sie sind noch dran. Das war jetzt mal das Stichwort gesamteuropäische Lösung. Danke, dass Sie sich so kurz gefasst haben. Da haben wir noch Zeit jetzt für den zweiten Punkt, den Sie noch anbringen wollten.
Mein zweiter Punkt wäre, ich möchte gerne anstoßen an das Image dieser Menschen, die auf der Flucht sind. Ich selber arbeite mit minderjährigen Flüchtlingen und ich finde, ich habe so ein bisschen den Verdacht, auch wenn es nicht so gesagt wird, dass wir Angst vor der AfD haben, wenn jetzt noch mehr kommen. Also ich finde, wir müssten in den Medien vielleicht auch mehr das Schicksal der Menschen darstellen und müssen auch Probleme benennen, die sie mit sich bringen, müssen auch Erfolgsgeschichten mal benennen in den Medien, was aus ihnen geworden ist. Aus vielen werden auch Menschen mit Bildung, die auch durchaus Interesse haben, hier an der Gesellschaft teilzunehmen. In dem Zusammenhang müssen wir auf die Sprache achten. Es missfällt mir sehr, wenn von Angriff gesprochen wird. Ich habe mal nachgeschlagen im Herkunftswörterbuch, seit dem 16. Jahrhundert wird unter Angriff feindlich entgegentreten, anfallen, herfallen, überverstanden. Diese Menschen greifen uns und unsere Grenzen nicht an. Das wollte ich nochmal gerne gesagt haben.
Danke. Haben wir einen Punkt, die AfD. Das klang ja vorhin bei den Hörerstimmen auch schon an. Das hat uns zum Beispiel auch eine Hörerin geschrieben. Vor wenigen Tagen eine Demo durch die Straßen Leipzigs. Grenzen öffnen, lasst sie rein. Der AfD käme das sehr gelegen. Die Demokratie in unserem Land ist momentan in meinen Augen sehr gefährdet. Wir haben vorhin eine Stimme zitiert, damit spreche ich Sie mal an, Herr Oster, wonach Frau Merkel die Flüchtlingspolitik da nach der ersten Kritik habe sie das Feld den Hetzern der CSU überlassen. Wie ist da die Stimmung? Herr Brinkhaus wird jetzt wieder zitiert, die Menschen wollen keine Flüchtlinge. Hat die Union da ein Problem? Ich erinnere auch nur daran, dass Innenminister Seehofer ja die Migration als Mutter aller Probleme bezeichnet hat.
Also wir als Union stehen für eine Lösung, die über den Tag hinaus wirkt und auch eine Linie aufzeigt, die nicht bei jeder aktuellen Situation in die Knie geht. Das ist unsere Linie und genau darum geht es. Wir wollen auf der einen Seite Humanität, das ist an vielen Stellen deutlich geworden, aber eben auch Ordnung. Und wir wollen eines vermeiden, dass der Rest Europas mit dem Finger auf Deutschland zeigt und sagt, jetzt gehen die Deutschen wieder einen Sonderweg, machen das alleine und damit sozusagen die Folge entsteht, dass der Rest Europas sagt, das Thema Migration ist ein deutsches Thema, mit dem haben wir nichts mehr zu tun und das sollen die Deutschen jetzt mal regeln. Das wollen wir nicht und deshalb drängen wir so auf eine europäische Lösung. Und wir drängen auch deshalb so auf einen effektiven Grenzschutz an den Außengrenzen, weil es am Ende um eine der größten Errungenschaften der Europäischen Union geht. Und das ist die Reisefreiheit, das ist der Wegfall der Binnengrenzen innerhalb der Europäischen Union. Wenn jetzt bei der ersten Bewährungsprobe, die wir an der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland haben, dieses Thema fällt, dann brauchen wir über den europäischen Grenzschutz überhaupt nicht mehr zu reden. Und das ist sozusagen das, wofür wir einstehen. Humanität auf der einen Seite, den Menschen zu helfen, wo immer wir können, am besten vor Ort. Und auf der anderen Seite eine Linie zu haben, die nicht nur für diese Herausforderung in diesen Tagen gilt, sondern auch für die Herausforderungen der Zukunft. Denn ich hatte es eben schon mal gesagt, das Thema Migration wird mit die größte Herausforderung der nächsten Jahre für Deutschland und vor allen Dingen auch für die Europäische Union bleiben.
Und aus Berlin ist uns nämlich Herr Müntefering jetzt doch zugeschaltet. Herr Müntefering, Gerhard Müntefering, guten Morgen.
Guten Morgen, wünsche ich.
Ja, wir gehen schon auf die Nachricht ein bisschen zu, aber was ist Ihr Punkt, dass wir den noch aufnehmen können?
Ja, mein Punkt ist, Politik ist ja ein dynamischer Prozess und wenn man etwas älter wird, erlebt man natürlich auch die Folgen dieser Tagesdynamik, die sich dann immer über die Jahre, Monate und so weiter auswirkt. Und die Frage ist, was war die Grundlage des Asylgesetzes? Es war die politische Verfolgung in den Jahren, als das Grundgesetz geschaffen wurde. Und ich frage mich, ob das für migrantische Großbewegungen einfach immer noch eine zureichende juristische Grundlage ist. Eine mentale ist es auf jeden Fall sehr schwer.
Sie unterscheiden zwischen Flüchtlingen und Migranten, wenn ich das jetzt recht verstanden habe.
Ich würde sagen, Menschen, die an unsere Grenzen kommen.
Ja, das wird ja im Asylrecht auch unterschieden. Oder haben wir da Zweifel, Frau Amtsberg?
Nein, natürlich nicht. Ich meine, politisch das Asyl bekommt, wer politisch verfolgt ist. Ja. Und das wird ja in dieser Form auch rechtlich unterfüttert. Für, ich sag mal, andere Migrationsgeschehen gibt es ja ganz andere Regelungen, ob Studentenvisa oder Arbeitsvisa oder was weiß ich. Das muss man trennen, das ist ja völlig klar. Und es ist auch völlig klar, dass man da keine Ausnahmen machen kann, denn das Asylrecht kann so stark bestehen, wie es besteht, wenn man das eben auch klar anwendet. Also wer politisch verfolgt ist, muss politisches Asyl bekommen. Wir bekommen aber ein Problem in der Sekunde, wo wir anfangen, sozusagen das auszuhöhlen. Und mehrere Hörer haben das heute schon angesprochen, die Dimension innen- und außenpolitisch, die das Ganze hat. Man macht natürlich keine gute Asylpolitik, wenn man zum Beispiel in Afghanistan ein sicheres Land herbeiredet, das es so nicht gibt, nur um innenpolitisch Abschiebung rechtfertigen zu können. Das ist im Übrigen auch integrationspolitisch sehr unklug, das zu machen. Oder wenn man Länder als sicher einstuft, die de facto nicht sicher sind. Das bringt das alles ins Ungleichgewicht und deshalb würde ich immer wieder darum werben und daran appellieren, zu sagen, wir müssen Strukturen vorhalten, wir müssen europäisch gemeinsam agieren, wir müssen das Grundrecht auf Asyl und auch sozusagen die politische Verfolgung klar in den Blick nehmen. Und wenn wir das tun, dann haben wir in Griechenland eigentlich gar kein Problem, weil wir sehen ja, da sind überwiegend Menschen aus Irak, Afghanistan und Syrien. Und diese Menschen brauchen ein Asylverfahren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie politisch verfolgt werden, sehr hoch ist. Und wenn wir dann sagen, wir wollen weiter in die Türkei abschieben, muss ich nochmal gegenhalten, weil es da einfach große Probleme gibt. Ja, die Türkei hat die Genfer Flüchtlingskonvention nicht unterzeichnet. Sie schiebt nach Syrien ab. Also ne, auch das verbietet uns ja das Recht, in ein Land abzuschieben, in der die Gefahr droht, dass weiter abgeschoben wird. Und zwar in eine Kriegssituation. Das heißt, so einfach ist es halt nicht. Und ich glaube, man kann das nur heilen und lösen, indem man mit der Türkei an der Stelle zusammenarbeitet. Insofern, dass man sie unterstützt bei der geordneten Aufnahme. Alle Leute sagen hier am Tisch auch unisono, es braucht Ordnung, es braucht Verlässlichkeit, es braucht klare Regeln. Der Familiennachzug, das Resettlement-Programm, all das sind geordnete, legale, klare Wege und nichts weiter fordern wir Grüne. Ja? Geordnete Wege und eine Planbarkeit, das wäre an der Stelle angezeigt und ich verstehe nicht, warum man dann sich zu diesem Schritt nicht überwinden kann und sagen kann, wir gehen da jetzt wirklich unseren eigenen europäischen Weg und unterstützen da, wo es notwendig ist.
Dann hoffe ich, dass damit die Frage von Herrn Möntefering zumindest beantwortet ist. Herr Alexander, ich hatte Sie vorhin unterbrochen, dass die Frage, was Sie da noch einwenden wollten, müssen wir bis nach den Nachrichten aufschreiben.
Ich habe mir eine Notiz gemacht, keine Sorge.
Wunderbar. Dann sage ich es nochmal. Grünes Licht für Stacheldraht und Tränengas ist Merkels Flüchtlingspolitik am Ende. Mit dieser Diskussion machen wir nach den Nachrichten weiter und dann kommt auch Robin Alexander mit seinen Stichworten zu Wort. Wir gehen in die letzte halbe Stunde dieser Sendung heute zum Thema grünes Licht für Stacheldraht und Tränengas ist Merkels Flüchtlingspolitik am Ende. Wir diskutieren mit Luise Amtsberg, der flüchtlingspolitischen Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen, mit Josef Oster, CDU-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Innenausschuss und mit Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur Politik der Zeitung Die Welt. Und bevor wir gleich wieder eine Hörerin zu Wort kommen lassen, Herr Alexander, Sie wollten noch etwas anmerken.
Ja, ich wollte so einen kleinen Faktencheck machen, weil der Herr Oster hat ja hier gesagt, die Union hätte eine Flüchtlingspolitik über den Tag hinaus. Und da wollte ich nur anmerken, das hat man in der letzten Woche nicht gemerkt. In der letzten Woche war der zuständige Innenminister Herr Seehofer in der Fraktion und alle hatten den Eindruck, er würde für einen sehr strikten Grenzschutz plädieren. Und am nächsten Tag war er im Innenausschuss und danach hatten alle den Eindruck, er möchte 5000 Flüchtlinge aufnehmen. Also Herr Seehofer vertritt im Moment sehr geschickt beide Positionen. Wo Frau Merkel steht in der Frage, wissen wir gar nicht, weil Frau Merkel hat sich nicht dazu verhalten, dass die Griechen jetzt das machen, was Orban 2015 gemacht hat. Also leider stimmt es nicht, dass die Union eine Flüchtlingspolitik hätte, da über den Tag hinaus. Oder wenn, dann können sie es ziemlich gut verschleiern.
Das gebe ich jetzt gleich weiter dann noch schnell an Herrn Oster. Also Frau Merkel wurde kritisiert und Herr Oster, macht Horst Seehofer jetzt auch in dieser Situation seinem Spitznamen Drehhofer wieder alle Ehre?
Also er bringt vor allen Dingen eines zum Ausdruck, dass diese Frage innerhalb der Union sehr kontrovers und engagiert diskutiert wird. Natürlich gibt es innerhalb der CDU und auch innerhalb der CSU viele Menschen, die in erster Linie das Thema Humanität in den Vordergrund stellen und sagen, wir müssen dort helfen, wir müssen mehr tun, als wir das bisher gemacht haben. Und auf der anderen Seite gibt es halt viele, die sagen, also wenn wir jetzt die falschen Signale aussenden, dann wird das Folgen haben, die wir nur schwer wieder einholen können. Und genau in dieser Bandbreite verläuft natürlich auch die Diskussion in einer großen Volkspartei wie der Union. Und das bringt der Innenminister natürlich auch mit solchen Beiträgen zum Ausdruck. Aber genau das ist unsere Herausforderung. Wir wollen zum einen helfen, Menschen in Not. Das ist ein Grundverständnis der Union, aber auch ein Grundverständnis Deutschlands. Aber auf der anderen Seite geht es auch darum, nicht die falschen Signale auszusenden, eine Linie zu haben, auch wenn das in so einer akuten Situation wie im Moment sehr, sehr schwer ist und manchmal auch wehtut, dort sozusagen auch mal Nein sagen zu müssen.
Und das ist so schwer, dass man da innerhalb von Stunden das Gegenteil von dem behauptet, was man davor gesagt hat.
Ich finde, es ist kein Gegenteil. Es widerspricht sich meines Erachtens nicht, auf der einen Seite für einen klaren Grenzschutz zu sein und zu sagen, wir müssen jetzt hier Linie halten und die Grenze zwischen der Türkei und Griechenland muss gehalten werden sozusagen, so wie es von der Leyen ja auch formuliert hat. Und auf der anderen Seite trotzdem zu überlegen, wie kann man den Menschen, die in der größten Not sind, helfen. Das ist genau das, was Seehofer zum Ausdruck gebracht hat.
Frau Panzer aus Mannheim, guten Morgen.
Guten Morgen.
Grüße Sie. So, was wollen Sie beitragen für unsere Diskussion?
Ja, ich wollte eigentlich anmerken, also ich kann die Sprechblasen der EU nicht mehr hören. Denn seit Jahren ist das Flüchtlingsproblem bekannt und die meisten EU-Staaten, besonders die östlichen, verweigern die Aufnahme, kassieren aber fleißig EU-Gelder, aber demontieren permanent die Demokratie der EU. Und es hätte von Anfang an der Beschluss gelten müssen, wer nicht aufnimmt, bekommt kein Geld. Wir Deutschen zahlen und zahlen, finde ich auch okay, innerhalb und außerhalb Deutschlands. Und wir müssen das stoppen, bevor nicht endlich europäische Maßnahmen getroffen werden. Wir leisten wirklich wahnsinnig viel. Und viele Milliarden könnten aber auch in Deutschland, welches wirklich hoch besteuert wird, bei uns eingesetzt werden, denn bei uns bröckelt die Demokratie auch. Und das ist auch das Ergebnis der Wahlen hier. Das ist mein Beitrag. Ja. Danke.
Ich danke Ihnen, Frau Panzer und Herrn Ulrich. Wir sammeln noch ein bisschen. Herrn Ulrich haben wir in der Leitung aus Hamburg. Guten Morgen.
Hallo, ja, guten Morgen, Herr Zagatte und dann die drei, an die Damen und die beiden Herren. Also, ich wollte ein bisschen auf die politische Sprache kommen. Ganz kurz der kleine Punkt, mir ist eigentlich nicht klar, warum man den Griechen nicht entschieden zur Hilfe kommt bei der Aufrichtung von Infrastruktur für Verfahren. Also das ist ja nun wirklich was völlig verschleppt wurde. Da müssen alle das zugeben. Es gab zwischen Ihnen und Frau Amtsberg so ein bisschen hin und her kurz vor elf, Asyl- und Flüchtlingsschutz, wie ich mal sagen möchte. Und das wäre genauer... Es wurde ja immer gesagt, ganz wenige haben eigentlich nur Asyl oder beantragen als politisches Asyl. Der Flüchtlingsschutz, darum geht es eigentlich, und es wird oft Asyl genannt statt Flüchtlingsschutz. Und das ist auch so eine Ungenauigkeit, wenn ich das alles richtig verstanden habe.
Ich weiß gar nicht. Oh, ist das so? Glaube ich nicht. Also das. Frau Amtsberg, wollen Sie gleich was dazu sagen?
Wenn ich soll, ja. Also es gibt natürlich unseren Grundrechtsparagrafen, den Paragraph 16a, der sozusagen politisches Asyl festschreibt. Darauf berufen sich tatsächlich oder können sich berufen, ist ja keine freiwillige Entscheidung, sehr, sehr wenige, weil das bedeutet, dass man sozusagen in Deutschland auf dem Luftwege wahrscheinlich angekommen sein muss, um dann hier sich sozusagen darauf zu berufen. Die Genfer Flüchtlingskonvention, der Flüchtlingsschutz greift vor allen Dingen dann, wenn man auch über einen anderen EU-Staat eingereist ist, also oder sozusagen in der EU ankommt, dann greift in der Regel die Genfer Flüchtlingskonvention. Das ist der Großteil der Geflüchteten in Europa logischerweise. Deshalb kann man einerseits, es ist trotzdem Asyl am Ende, ja, der Flüchtlingsschutz, also zumindest gleichbedeutend und deshalb kann man beides gut sagen, aber es gibt natürlich rechtlich eine Unterscheidung dazwischen, zwischen politischem Asyl nach Grundgesetz und politischem Asyl nach Genfer Flüchtlingskonvention.
Herr Ulrich, jetzt haben wir das geklärt.
Ja, aber das ist schon, für mich ist das schon eine relevante Unterscheidung, dass man da öfter Flüchtlingsschutz sagt, wenn Flüchtlingsschutz gemeint ist eigentlich, finde ich. Das ist sowieso politische Sprache. Frau Amtsberg wird das wahrscheinlich auch nochmal treffen, wenn sie in Regierungsverantwortung ist vielleicht. Politiker haben ja manchmal so eine Tendenz, gerade wenn sie in Regierung, wenn sie etwas gesagt haben, dann sagen sie danach, ach, das habe ich aber genau so gemeint, ich möchte jetzt gut richtig zitiert werden, wenn es Ihnen aber so ein bisschen unangenehm ist oder so, oder Sie in eine Bedrängnis kommen, dann sagen Sie, naja, lassen Sie uns nicht über Worte streiten. Und da möchte ich doch kommen auf Prinzipien und Werte. Das Werte, das hat Frau Amtsberg ganz kurz mal gesagt vorher. So, Werte ist so schön weich, das kann man immer sagen. Eigentlich, ich glaube, dass Wertegemeinschaft, NATO oder EU, das sind Begriffe des 20. Jahrhunderts. Ich finde, das sollte man nicht mehr gebrauchen, wenn man jetzt mal ganz hart ist. Weil es geht, eigentlich geht es darum, manchmal muss man sagen, was die Politiker eigentlich meinen, wenn sie irgendwas sagen und sagen, das wären eigentlich Prinzipien, aber die Werte sind keine Prinzipien. Werte sind weich und eigentlich ist gemeint, das Vermeiden von Verletzen von Menschenwürde und Menschenrechten.
Herr Ulrich, darf ich Sie da, ja, Herr Ulrich, darf ich Sie da vielleicht zusammenbringen mit dem, was Frau Panzer vorhin gesagt hat? Also die meinte ja, die EU müsse ganz anders mit den Ländern wie Ungarn, mit östlichen Ländern der EU-Gemeinschaft umgehen, denen die Gelder streichen, wenn die bei der Flüchtlingspolitik nicht mitmachen. Hat man mit Ungarn noch gemeinsame Werte? Sie lehnen das ja ab, oder was würden Sie da sagen?
Also, fragen Sie mich? Wie gesagt, ich würde von diesem Begriff Werte immer mehr weggehen.
Ja, deswegen frage ich Sie ja, wie würden Sie es ausdrücken? Was hat man damit Ungarn? Ja,
entweder ist man knallhart und sagt, so Prinzipien und dann werden auch Gelder gekürzt und dann muss auch eine Infrastruktur da aufgebaut werden, da muss man härter sein und da muss man auch auf diesen Prinzipien beruhen. Oder man belässt es in diesem weicheren politischen Bereich, wo man sagt, naja, wir versuchen eben da so ein bisschen zu vermeiden, möglichst wenig Menschenrechtsverletzungen zuzulassen, da müssen wir flexibel sein.
Herr Ulrich, ganz herzlichen Dank für diesen Anruf und ich gebe auch das jetzt mal an Stichwort weiter. Frau Amtsberg, fragt Sie jetzt nicht nach Gemeinsamkeiten mit der Union, obwohl da gerade eben anklang, dass Sie möglicherweise die Grünen dann in der nächsten Bundesregierung vertreten sein könnten. Was ist mit dem, was uns der Hörer eben da gerade gesagt hat. Härteres Vorgehen dann in diesem Fall, was auch vorher eine Hörerin gefordert hat, Frau Panzer, härteres Vorgehen gegen Länder wie Ungarn beispielsweise, denen die Gelder streichen.
Also ich glaube, dass es auf jeden Fall alternativlos bleibt, darauf zu reagieren, weil da wird ja sozusagen Politik gemacht, die eine Auswirkung, im Übrigen in Griechenland gerade auch, eine Auswirkung auf die gesamte EU hat. Ich bleibe trotzdem bei dem Begriff Werte, ja, weil darauf baut ja unser Recht sozusagen, aber würde immer versuchen, zumindest einen positiven Weg zu wählen, also eher über positive Anreize, ja, wer das und das tut, bekommt Geld, ist nochmal was anderes als zu sagen, wir kürzen alles, weil das Hauptproblem, und da bin ich dann auch Europäerin, ist natürlich, wenn man jetzt Griechen, den Ungarn zum Beispiel alles an Gelder kürzt, dass man sie als Europäische Union ja auch alleine lässt. Das heißt, das, was sich Orban ja auch wünscht, weniger Europa in seinem Land, wäre dann de facto auch so. Und das finde ich schlecht. Ich würde mir immer wünschen, dass die Europäische Union sichtbar bleibt, vor allen Dingen für die Menschen, für die Bevölkerung vor Ort, aber eben auch klar zeigt, und da kann man viele Anreizpolitiken schaffen. Sie sind eben nicht nur für die Geflüchteten, die aufgenommen werden da, sondern auch für die heimische Bevölkerung. Also die Aufnehmenden werden ebenfalls unterstützt mit Infrastruktur. Das scheint mir irgendwie ein sinnvoller Weg zu sein, auch wenn das natürlich sozusagen schwierig werden könnte, weil Orban ja sehr, sehr offensichtlich diese Unterstützung der Europäischen Union gar nicht haben möchte. Da muss man eben verhandeln und ich glaube, dass das aber ein guter Weg wäre, sozusagen mit positiven Anreizen.
Ja, Herr Alexander, das ist ja Ihr Spezialgebiet, diese Flüchtlingspolitik. Eins Ihrer Spezialgebiete, sage ich mal. Sehen Sie denn da irgendwie die Möglichkeit, zusammenzukommen zwischen so Positionen, wie sie Frau Merkel zumindest vertreten hat 2015 und der Politik von Herrn Orban, die sich ja immer mehr durchzusetzen scheint? Wie kann man da zusammenkommen?
Also diese Vorstellung, die gerade bei der Hörerin auch anklang, dass man in Berlin beschließen könnte, wer jetzt nicht spurt, dem kürzt man irgendwelche Gelder, das ist komplett irreal. Das ist keine Entwicklungshilfe, das sind EU-Kohäsionsfonds. Das heißt, diese Länder haben ein Recht darauf. Das ist absolut unvorstellbar, das wird niemals passieren. Das ist eine absolute Legende, dass das überhaupt nur im Bereich des Möglichen liegt. Das Gegenteil geschieht. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist mit den Stimmen der Osteuropäer, also der Ungarn, der Polen, gewählt worden, neulich erst, so EU-Kommissionspräsidentin. Und ein Teil dieses Deals war, dass man eben den Versuch aufgibt, diese Leute, die Flüchtlinge aufzuzwingen. Sagen wir es mal so hart, wie es ist. Das ist gescheitert. Das war ja auch eine Idee, auf die man 2015 in Berlin in allerhöchster Not kam, als man wirklich nicht mehr weiter wusste. Die Jahre davor hat ja Deutschland das nie gewollt. Also das war eine Übersprungshandlung, die gescheitert ist, die auch nie kommen wird. Wir werden Gesellschaften, die keine Flüchtlinge wollen, nicht zwingen können, von außen welche aufzunehmen. Das wird nicht klappen. Ob das gut wäre oder schlecht wäre, ist eine akademische Diskussion, aber es wird niemals Realität. Was Realität wird, ist das Gegenteil, dass wir uns der Orbán-Position annähern. Und das ist tatsächlich bedenklich, weil ich habe großes Verständnis für Polen und Ungarn, die Skepsis hatten gegen unsere Politik 2015. Aber der Kern des Asylrechts, der muss tatsächlich erhalten bleiben. Und den geben wir gerade an der türkisch-griechischen Grenze bedauerlicherweise auf. Also da, wenn sich jemand gerade annähert, dann nähern wir uns denen an und nicht umgekehrt.
Herr Oster, ist das so auch mal vielleicht verbunden mit der Frage, in dieser ganzen Flüchtlingsdebatte, da war der Aufschrei ja riesengroß, als die AfD davon gesprochen hat oder AfD-Politikerin, ich glaube Frau Petri und Frau von Storch hatten das damals ins Gespräch gebracht, notfalls die Grenze gewaltsam zu sichern, notfalls da auch Schüsse abzugeben. Genau das passiert ja jetzt mit Billigung der EU. Müssen Sie da der AfD Abbitte tun und setzt sich so eine Politik wie Orbán tatsächlich durch?
Ich hoffe nicht, dass sich so eine Politik, wie Orbán sie dort vollzieht, durchsetzt. Aber es sind doch keine Schüsse gefallen. Also ich glaube, das ist ja...
Gibt es unterschiedliche Darstellungen?
Ja, also das wird von der Türkei behauptet. Aber die Griechen haben das ja entschieden zurückgewiesen, dass dort Schüsse gefallen sind. Aber klar ist, es ist dort eine heftige Auseinandersetzung, die zeigt, mit welchen Herausforderungen der europäische Grenzschutz verbunden sein kann. Und das bekommen wir dort jetzt zum ersten Mal als Europäische Union vor Augen geführt. Wir werden nicht drumherum kommen, eine klarere und auch härtere Linie dort an unseren europäischen Außengrenzen zu fahren. Daran müssen wir uns auch gerade als Deutsche ein Stück weit gewöhnen. Und wenn wir von Zusammenarbeit in der Europäischen Union reden, in der Migrationsfrage, dann rede ich und viele meiner Kollegen ja gar nicht mehr von Initiativen der Europäischen Union. Es wird keine einheitliche Initiative der Europäischen Union in der aktuellen Migrationsphase geben, sondern es geht darum, dass es eine nennenswerte Anzahl europäischer Länder gibt, die hier zusammenarbeiten. Das können nach meiner Überzeugung nicht 2, 3 sein, aber es müssen schon mal mindestens 10, 12, 15 sein. Dann rede ich von einer europäischen Initiative. Darum geht es mir und darum geht es der Union. Aber klar ist auch, wir werden hier zu einer klareren Linie, insbesondere an den Außengrenzen, kommen müssen. Daran führt kein Weg vorbei.
Frau Amtsberg, jetzt will ich Sie nicht wieder fragen, ob Sie da mit der Union mitgehen, mit der klareren und härteren Linie, aber doch danach, was uns ja Hörer, was wir in der Sendung schon gehört haben, Hörer geschrieben und vorhin auch gesagt haben, in dieser ganzen Debatte befürchten die oder sagen die, da das wird wieder zum Erstarken der AfD erst recht führen, diese Debatte, die wir jetzt haben, um die Flüchtlingspolitik. Teilen Sie diese Befürchtung?
Also dieses Thema hat von Anfang an polarisiert und ich meine, da war ich politisch noch nicht aktiv, aber ich höre sozusagen über den Asylkompromiss in den 90er Jahren ziemlich Ähnliches. Das ist ein Thema, das spaltet, ja, und das ist erstmal grundsätzlich nicht gut. Zusätzlich wird es eben auch instrumentalisiert, gerade von Rechtspopulisten und Rechtsextremen wird damit Stimmung gemacht und Politik hat häufig das Problem gehabt, jetzt in der Vergangenheit darauf nicht gemeinsam sozusagen im Sinne der Demokratie und des Rechts zu antworten, sondern sich dann auch in diesen Debatten zu verlieren. Das merken wir am Deutschen Bundestag sehr, sehr deutlich. Und da müssen wir uns alle, glaube ich, selbstkritisch auch mal die Frage stellen, ob das der ganzen Sache gut tut. Dass es polarisiert an sich, finde ich nicht so schlimm, auch wenn ich schade finde, dass nicht der Großteil sozusagen oder dass es einen großen Teil gibt von Menschen, die eben sehr kritisch gegenüber dieser Flüchtlingspolitik stehen. Da würde ich mir natürlich wünschen, dass man einfach mehr vermittelt. Denn, und das wurde auch schon angesprochen, es hat auch sehr, also es war nicht nur alles negativ, ja. Also wir haben eine sehr gute Bilanz, das hat die Bundesregierung ja in ihrem Integrationsbericht auch deutlich gemacht. Wir haben eine sehr gute Bilanz, was die Integration in den Arbeitsmarkt angeht. Ein riesengroßes Thema, ja, in einem Land, das vom demografischen Wandel und Fachkräftemangel betroffen ist. Wir haben
aber das ist keine Frage des Asylrechts. Wenn wir Leute einwandern lassen wollen und ausbauen, ausbilden, müssen wir die nicht durchs Asylrecht
jagen. Moment mal.
Wir müssen die auch nicht Schleppern und Kriminellen überantworten. Wir können die einfach einreisen lassen und ausbilden. Das ist für alle besser.
Da sind Sie ja voll in der grünen Programmatik, weil das ist ja zum Beispiel ein grüner Kernpunkt, den wir fordern, ja, zu sagen, man muss es eben auch, wenn Leute hier politisches Asyl bekommen haben, kann man sie auch durch einen Spurwechsel zum Beispiel gleich in diese Schiene bringen.
Wir können, die müssen nicht die Spur wechseln. Die können gleich einreisen und sagen, ich möchte eine Ausbildung machen. Sie müssen nicht so tun, als wären sie politisch verfolgt.
An der Stelle können wir sicher auch noch uns verbessern, aber mir geht es ja vor allen Dingen auch um die Menschen, die politisches Asyl bekommen und die Integrationspolitik, die daran anschließt. Denn was Sie ja auch nicht verneinen können, ist der Umstand, dass auch syrische Geflüchtete durch ewige Widerrufsfristen und so weiter sehr, sehr lange in einem Status der Unsicherheit gehalten werden in Deutschland. 5, 6 bis 10 Jahre. Und bei den afghanischen Geflüchteten ist es ähnlich so. Das ist schlecht für unser Land, schlecht für die Integration oder in der Integrationspolitik. Und da können wir uns verbessern. Das heißt, auch das gehört ja dazu. Man bekommt nicht politisches Asyl und dann ist die Geschichte vorbei, sondern man muss es trotzdem noch schaffen, mit höchster Anstrengung sich in dieses Land zu integrieren, Arbeit zu finden unter schwierigsten Voraussetzungen. Und deshalb kann man es bei dem Thema Integration und Flucht kann man nun wirklich keine Trennung aufmachen. Weil da geht es ja dann wirklich auch um die Zukunft der Menschen und auch das Zusammenleben hier in diesem Land. Und deshalb, weil Sie die Frage gestellt haben, wie ist es eigentlich mit der AfD? Ich glaube, wir müssen auch die Integrationspolitik nochmal mehr auf den Prüfstand stellen, mehr Chancen ermöglichen, noch intensiver, auch mit mehr Geld Menschen dabei unterstützen, hier wirklich dauerhaft anzukommen und sie nicht ewig in diesem Loop von Unsicherheit zu halten. Und dann, glaube ich, wären wir schon einen ganzen Schritt weiter.
Herr Alexander, es gibt ja die These, die Flüchtlingspolitik von Frau Merkel, die habe die AfD dann letztendlich groß gemacht. Wie sehen Sie da die aktuelle Debatte? Hörer haben uns ja vorhin geschrieben, haben wir zitiert, der große Gewinner dieser ganzen Debatte wird wieder die AfD sein. Teilen Sie das?
Es gibt zwei Parteien, die von der Flüchtlingssituation profitieren. Das ist einerseits die AfD und das sind andererseits die Grünen. Und da muss man sich ja nur nach 2015 die Umfrageentwicklung angucken. Weil beide Parteien können sich auf einen extremen Standpunkt stellen. Der Standpunkt der AfD, Abschaffung des Asylrechts, niemanden reinlassen, Abschaffung der Binnengrenzen, das ist ja alles völlig indiskutabel. Aber die Idee, die die Grünen artikulieren auf den Marktplätzen, je mehr, desto besser, alle reinlassen, das ist auch völlig indiskutabel.
Das ist ja auch einfach nicht stimmt.
Und ich finde auch, ehrlich gesagt, dass sich Politiker der Mitte, die ich ja auch hart kritisiere, wenn sie Fehler machen, aber immer einer Kritik aussetzen müssen, seid ihr noch christlich? Das finde ich auch, das muss mal raus aus dem Diskurs.
Also kommt aber ja auch nicht von den Grünen,
um das Thema ausdrücklich ein ganzes Buch darüber geschrieben, was 2015 falsch gelaufen ist. Und da war ja auch der Innenminister Thomas de Maizière beteiligt. Aber es ist doch ein Skandal, dass jemand wie Thomas de Maizière an einer deutschen Universität sein Buch nicht mehr vorstellen kann, weil da ein Mob ist von Leuten, die denken, das wäre alles indiskutabel. Das geht so nicht. Also wir müssen runter, einerseits von dem Hass und von der Hetze, aber wir müssen auch runter von dem Moralismus, der Leute unter Verdacht stellt, die in der politischen Mitte Lösungen suchen. Und wenn wir das hinkriegen, dann können auch die beiden Pole wieder abschmelzen.
Ja, aber dazu gehört auch, dass man die Programmatik einzelner Parteien, die ja scheinbar eine hohe Relevanz haben in der Debatte, wie zum Beispiel die Grünen, das merke ich ja hier in dieser Debatte, nicht verfälscht darstellt. Ja? Also extreme Standpunkte mag sein, dass sie das extrem finden, aber zu sagen, wir wollen offene Grenzen, je mehr, desto besser und solche Sachen, da verbitte ich mir wirklich solche Aussagen, weil erstens haben wir gar kein Interesse daran, dass überhaupt irgendein Mensch vertrieben wird und fliehen muss. Flucht ist kein schöner Umstand, aber der Umgang damit, da gibt es Unterschiede hier in diesem Land und in der politischen Programmatik. Das ist ja auch vollkommen okay. Nur extremer Standpunkt. Wir wollen eine europäisch einheitliche Lösung im Umgang mit Geflüchteten. Das muss nach wie vor das Ziel sein. Und wir wollen auch mit Blick auf unsere Geschichte als Bundesrepublik natürlich einen großen Beitrag dazu leisten. Und da habe ich auch die CDU nicht anders verstanden, dass sie dazu nach wie vor bereit ist. Und dass uns das auch unterscheidet von der extremen Rechten in unserem Parlament. Und deshalb, ja, also lassen Sie uns alle sachlich diskutieren über die Frage, kann ein europäischer Verteilschlüssel gelingen in der jetzigen Situation? Braucht es andere Antworten? Müssen wir das mit Staaten, willigen Staaten in der EU machen? Wie viele müssen es denn sein? Und was können wir darüber hinaus humanitär noch leisten?
Ja, wenn wir da bei der Innenpolitik sind, darf ich die Frage vielleicht mal so formulieren, vielleicht an Sie, Herr Oster von der CDU. Treibt die aktuelle Flüchtlingsdebatte, treibt die einen Keil zwischen Grüne und Union, was als mögliches Bündnis gehandelt wird nach der nächsten Bundestagswahl?
Also natürlich ist klar, dass, wenn wir auf die nächsten Wahlen schauen, wir zwei große Herausforderer haben als führende politische Kraft in Deutschland. Das ist auf der einen Seite die AfD und auf der anderen Seite natürlich die Grünen. Und deshalb ist das ein Wettbewerb, den wir führen müssen. Wir sind natürlich nicht dafür, sozusagen die Migrationspolitik grenzenlos auszugestalten. Das ist nicht die Linie der CDU. Wir stehen für Humanität und Ordnung. Das ist unsere Linie und das kann man gar nicht oft genug sagen. Wir stehen aber noch für was ganz anderes. Das ist heute in dieser Runde kaum angesprochen worden. Wenn wir über Migration, über Flucht sprechen und diskutieren, dann gehört dazu auch eine viel engagiertere Außenpolitik. Und das ist ein Thema, das in der deutschen Politik eine viel zu geringe Rolle spielt. Wir müssen viel früher über Krisen in der Welt und insbesondere in unserem unmittelbaren Umfeld diskutieren und versuchen, auch mit einer interessengeleiteten Außenpolitik viel engagierter aufzutreten. Das kommt mir in dieser Debatte viel zu kurz. Wir reden über die Folgen von Flucht und Migration. Wir sollten viel mehr darüber reden, wie man das verhindern kann. Das kommt mir in der aktuellen Debatte viel zu kurz.
Ich glaube, diese Debatte könnten wir auch noch Stunden fortsetzen. Da ist vieles zu kurz gekommen, fürchte ich, in diesen 1,5 Stunden, wo wir jetzt auf das Ende zugehen. Also Herr Oster hat uns gesagt, was ihm zu kurz kommt. Wenn wir kurzfristig mal noch schauen, was wäre jetzt ganz dringend aus Ihrer Sicht, Frau Amtsberg?
Naja, also die Situation auf den Hotspots, 60.000 Menschen in der Europäischen Union, die da wirklich in unwürdigsten Umständen leben, denn das muss geheilt werden und gelöst werden in irgendeiner Form, ob durch Einzelstaaten, durch das engagierte Vorgehen von einzelnen Bundesländern oder im gesamteuropäischen Kontext. Am Ende wird es wahrscheinlich eine Mischung aus allem sein. Es muss Gespräche geben mit Erdogan über die Zukunft der Zusammenarbeit zwischen...
Die gibt es heute, muss man die knallhart führen?
Die muss man knallhart führen, selbstverständlich. Erpressung ist kein politisch schöner Weg, das darf so nicht wieder passieren, ja. Aber da braucht es eben auch eine gemeinsame Stimme aus Europa und vor allen Dingen selbstbestimmtes Vorgehen. Die Zusammenarbeit muss sich in Zukunft so gestalten, dass Europa auch sozusagen eigenverantwortlich entscheidet, wie viel sie die Türkei unterstützt. Ich plädiere dafür, dass wir das in einem großzügigen, hohen Maße tun, denn die Türkei leistet sehr viel bei der Aufnahme von Geflüchteten. Und wir müssen endlich, und das wird auch jetzt in den kommenden Wochen und Monaten ja Hauptthema sein seitens der Kommission, wir müssen dieses Dublin-System überwinden und eine gemeinsame Verteilpolitik in Europa erreichen, auch hier ja im kleinsten gemeinsamen Nenner mit Staaten, die willig sind und im besten Fall als gesamteuropäisches Konzept. Daran halte ich als Europäerin natürlich immer noch fest, auch wenn es derzeit sehr unrealistisch aussieht.
Herr Alexander, wie optimistisch sind Sie, dass da noch eine Lösung gefunden wird? Dublin überwinden, mit Erdogan knallhart reden, wie sehen Sie das?
Das sind ja sehr unterschiedliche Dinge. Also mit Erdogan, da würde ich den Hörern empfehlen, da kommen ja heute oder vielleicht morgen Nachrichten. Und da würde ich, wenn die Hörer das beurteilen wollen, ich finde, eine gute Linie ist, alles, was den Flüchtlingen hilft, direkt in der Türkei, ist in Ordnung. Also wenn die EU jetzt sagt, wir tun noch eine halbe Milliarde drauf, wir bauen Schulen in der Türkei für syrische Kinder, wir bezahlen die Lehrer, wir bezahlen diese Gesundheits- und Lebensmittelkarten, das ist alles in Ordnung, das ist alles gut. Wo es problematisch wird, ist, wenn es in andere politische Bereiche geht. Also wenn Herr Erdogan möchte, dass wir uns als NATO engagieren in diesem Konflikt, das dürfte man auf keinen Fall tun. Wenn Herr Erdogan sagt, die EU muss nachlässig werden mit ihren Rechtsstaatkriterien in den auch Beitrittsverhandlungen. Das sollte auf keinen Fall getan werden. Also wenn die Hörer hören, es gibt mehr Geld, dann ist das in Ordnung. Wenn die Hörer hören, es ist politisch was erpresst worden, dann sollten sie sich Sorgen machen.
Sagt Robin Alexander, der stellvertretende Chefredakteur Politik der Zeitung Die Welt. Ich bedanke mich bei ihm, genauso wie bei Luise Amtsberg, der flüchtlingspolitischen Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen, und auch bei Josef Oster, CDU-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Innenausschuss. Herzlichen Dank für diese lebhafte Diskussion heute zum Thema grünes Licht für Stacheldraht und Tränengas. Ist Merkels Flüchtlingspolitik am Ende? Und wir sind jetzt am Ende mit der Sendung Kontrovers. Danke fürs Zuhören, sagt Martin Sagatta.